dass wir viel Freiheit in unseren Gottesdiensten, in unserer Gemeinde haben. Und das bedeutet, der eine oder andere kann sitzen oder stehen bei den Liedern. Manche gehen so nach hinten, um ein bisschen mehr Platz zu haben bei Liedern, beim Singen. Sie verlassen nicht den Gottesdienst, sondern stehen dann da hinten. Könnt ihr euch umsehen, da stehen auch noch ein paar. Ist alles okay? Also man kann sich hinknien, man kann sitzen bleiben. Wir erleben den Geist als den Geist der Freiheit auch bei uns in der Gemeinde. Und so feiern wir gemeinsam Gottesdienst. Wir haben viele Gäste heute Morgen auch da. Vielleicht kennt der eine oder andere, das ist noch nicht so in unserer Gemeinde. Aber das ist uns sehr, sehr wichtig. Habt ihr gewusst, dass unser Bundespräsident den gestrigen Tag zum Ehrentag ausgerufen hat? Ja? Habt ihr gesehen am Rathaus, die Fahnen, die hingen? Ein Ehrentag. Gestern war Tag des Ehrenamts und der 77. Geburtstag des Grundgesetzes. Yeah, Geburtstag. Und ich dachte mir, das passt irgendwie auch so gut zu diesem Wochenende, zum Pfingstfest und zu uns als Gemeinde. Warum? Nun, das Ehrenamt, das wir als Christen ausüben, das verknüpfen wir in der Regel mit dem Heiligen Geist. Als Gabe des Heiligen Geistes, als Geschenk, als Auftrag, als Beauftragung des Geistes. Jeder hat so seine Stärken, seine Gaben, seine Talente vom Geist Gottes geschenkt. Und seit eben der Heilige Geist an Pfingsten ausgegossen ist, schreiben wir das dem Heiligen Geist auch zu. Er gibt, er schenkt, begabt und beauftragt. Obwohl ich in diesem Jahr nicht beim Bundesrat dabei war, aber ich habe gelesen davon, dass unsere Präsidentin unseres Bundes, Nathalie Georgi, vor allem den Ehrenamtlichen in den Gemeinden in einem Text gedankt hat. Da heißt es, als eine Gemeindebewegung, also die Baptisten, die das Anliegen des Priestertums aller Gläubigen im Herzen trägt, sind wir aus Überzeugung eine Bundesgemeinschaft, die vom Ehrenamt mitgetragen wird. Es sind manchmal die späten Abendstunden und die wertvollen Wochenenden, die ihr als Ehrenamtliche in das Leben unserer Gemeinden und in die vielen Initiativen unserer Bundesgemeinschaft investiert. Das ist ein riesiges Geschenk. Wir danken euch dafür. Ich dachte mir, diese Aussage passt auch ganz toll an Pfingsten. Gestern Tag des Ehrenamts. Gott beschenkt mit seinen Gaben. Gestern wurde auch unseres Grundgesetzes gedacht. Und auch das Grundgesetz spricht uns ja eine unantastbare Würde als Menschen zu. Erwähnt werden Grundrechte wie Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Meinungsfreiheit. Das ist mir und uns sicherlich wichtig. Die Bibel beschreibt auch die Würde des Menschen, von Gott geliebt, mit einem Gewissen ausgestattet, ermutigt, für die beste Botschaft der Welt einzutreten. Und auch das befähigt der Heilige Geist, der uns die Gaben dazu gibt. Und heute an Pfingsten möchte ich über die Vielfalt der Gaben sprechen, über das Dienen der Gaben, die Würde des Dienens und das Ziel der Gaben. Und dazu habe ich einen Bibeltext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Bald wird das Ende dieser Welt kommen. Deshalb seid wachsam und nüchtern, werdet nicht müde zu beten. Vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfrei und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig. Bist du dazu berufen, Gottes Wort auszulegen, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand in der Gemeinde die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So preisen wir Gott durch Jesus Christus mit allem, was wir sind und haben. Ihm allein gehören alle Ehre und alle Macht für immer und ewig. Das ist gewiss. Ein schöner Text, oder? Hier seht ihr nochmal in der gesamten Übersicht. Mein erster Punkt, da geht es um die Motivation. um die Motivation. Und ich habe so entdeckt, Petrus greift ganz, ganz tief in die Mottenkiste. In die Motivationskiste sogar. Zur Begründung. Er beginnt, bald kommt das Ende. Und er schließt, alle Ehre sei Gott. Amen. Das war's schon, oder? Mehr muss man nicht sagen. Das reicht doch schon für heute fast. Und irgendwie habe ich so gedacht in dieser Woche, sein Einstieg ist doch ganz schön drastisch. Bald wird das Ende dieser Welt kommen. Und das klingt fast so, als würden die Zeugen Jehovas an der Tür klingeln. Aber ich denke, dadurch wird die Dringlichkeit der Botschaft ganz besonders deutlich. Nach dem Motto, Achtung, hoppala, passt jetzt wirklich sehr gut auf, meint Petrus. Er spricht von einem Ende. Was meint er denn damit? Geht's um Zerstörung Jerusalems? Geht's um die Entrückung der Christen? Geht's um die Wiederkunft von Jesus? Ganz genau können wir es nicht sagen. Und wann und wie und wo? Na, das wissen wir auch nicht. Niemand weiß wann, aber wir sollen so leben, als wenn dieses Ende jederzeit passieren könnte. Jederzeit passieren könnte. Das heißt also, unser heutiges Handeln steht in einem größeren Zusammenhang. Wenn Jesus heute wiederkommt oder morgen, bist du dann bereit dafür? Bist du bereit, sind wir als Gemeinde bereit, haben wir alles dafür getan, sein Reich auszubreiten? Und wenn er nicht heute oder morgen kommt, auch nicht übermorgen, was dann? Dann will ich aber wachsam sein und nicht aufhören zu beten. Vers 7. Bald wird das Ende dieser Welt kommen. Deshalb seid wachsam und nüchtern, werdet nicht müde zu beten, vor allem aber lasst nicht nacheinander zu lieben. Und für mich ist das kein Drohszenario. Das Ende ist nahe oder so. Es ist nicht so ein Bibbern eines Kaninchen vor der Schlange und einem Erstarren, oh, es geht jetzt alles zu Ende, Hilfe, nein. Es ist ein Augen öffnen, Mund öffnen, ein staunendes Erwarten, was da noch alles kommt. Eine ganz andere Motivation. Ein ganz anderer Blick. Blick auf Vollendung, auf das Wiedersehen mit Jesus, auf Ewigkeit. Ich habe in dieser Woche eine Geschichte gelesen. Oben im Gebetsraum lag ein Buch von Andy Weiss. Und da war eine Geschichte drin, die hat mich sehr bewegt. Da wird von einer älteren Frau berichtet, die bereitet sich und ihre Angehörigen auf ihr Ableben vor. Also irgendwann wird sie mal sterben, dann wird es eine Trauerfeier, eine Beerdigung geben. Und was sie sich so gerne wünscht, ich nenne sie einfach mal Isolde, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. So, und Isolde sagt ihren Angehörigen, ich habe so ein Gesangbuch, das liebe ich so. Und ich singe jeden Tag aus diesem Gesangbuch. Und ich möchte, wenn ich beerdigt werde, möchte ich im Sarg in der rechten Hand mein Gesangbuch halten. Bitte beerdigt mich so, in der rechten Hand mein Gesangbuch. Das Gesangbuch ist mir so wichtig, es liegt mir so im Herzen. Und in der linken Hand möchte ich einen Löffel haben. Und dann fragten die Angehörigen, Löffel? Warum ein Löffel? Ja, sagt sie, bei den Gemeindeveranstaltungen, bei denen ich dabei war, da gab es immer so lecker Essen. Und dann habe ich mit meinem Löffel das Essen so genossen. Und dann hieß es aber immer noch, ihr solltet deinen Löffel, denn das Beste kommt noch. Kommt noch der Nachtisch. Und die waren so toll in dieser Gemeinde, diese Nachtische. Das Beste kommt noch. Rechts mein Gesangbuch und links der Löffel. Was ist das für ein Blick und was für eine Motivation? Das Beste kommt noch. Hat mich sehr bewegt, diese Geschichte. Der Blick auf das Ziel verändert meine Motivation und mein Beten. Oben in der Gebetswoche hatten wir eine Station von den 13, das war der Stuhl der Erneuerung. Und als ich da mal drauf saß, mit dem Blick auf den Miak-Park, mit dem Blick auf die Fenster und der Jahreslosung und all den Begriffen, die dort standen, hat Gott sehr intensiv und sehr tief auch zu mir gesprochen auf diesem Stuhl der Erneuerung, mich bewegt, Herr, was hast du vor in diesem Jahr? Was möchtest du verändern? Was möchtest du erneuern? Motivation ist wichtig, das Ziel zu sehen. Für was machst du das? Für was bist du unterwegs? Was bewegt dich? Dein Beten, dein Handeln, dein Reden. Und deshalb spricht Petrus das an. Er spricht unsere Verantwortung auch im Miteinander an. Lasst nicht nach, einander zu lieben. Die Liebe deckt viele Sünden zu. Denke ich, oh, das ist klasse, wenn Petrus das sagt. Mal so fünfe gerade sein lassen. Was geht nicht alles mal schief im Miteinander? Missverständnisse, irgendwas klappt nicht. Und wie kann man sich so schnell ärgern und aufregen übereinander? Aber die Liebe deckt alles zu, sagt Petrus. Vergib, wie du es im Vater unser betest. Keiner ist perfekt. Und dann? Und dann wirkt der Geist Gottes. Und dann bewegt der Geist Gottes dich zum anderen. Dann bewegt der Geist Gottes dein Herz und verändert dich. Petrus schreibt diesen Brief, 1. Petrusbrief, ganz besonders an die Christen, die in einer sehr schwierigen Zeit gelebt haben. Es war die Zeit der Verfolgung. Es ist ein ermutigender Brief. Das Leben der Christen damals war angefochten, geprägt von Angst, Unruhe und Druck. Dort hinein schreibt Petrus diese Sätze. Und er ermutigt sie, gerade in dieser Drucksituation, in den schweren Zeiten, rückt zueinander, rückt näher aneinander. Ihr braucht euch doch im Miteinander. Er macht Mut, sich gegenseitig zu stärken, durchzuhalten, an Gott festzuhalten. Ja, gerade in Verfolgungszeiten kann Liebe konkreter werden. Und dann steigt Petrus mit einer Gabe ein, die ihm sehr wichtig zu sein scheint. Das Lehren und Predigen? Nein. Was Spektakuläres? Also so Wunderheilungen? Nein. Sowas wie Sprachengebet und Prophetie? Nein. Vers 9. Seid gastfrei oder gastfreundlich zueinander. Klagt nicht über die vermehrte Arbeit oder andere Übersetzung sagen, ohne Murren. Hat mich überrascht, dass er damit beginnt. Und ich habe so gedacht, dass die Liebe der Christen untereinander öffnet nicht nur die Häuser, sondern auch das Herz. Und nicht nur das Herz, sondern auch die Häuser. Beides gehört zusammen. Es gab Versammlungen, Gottesdienste in den Häusern. Es gab reisende Missionare, die brauchten Unterstützung, Unterkünfte. So wie wir die Studierenden vom Marburger Bibelseminar hier bei uns untergebracht haben. Oder wie im Herbst Adonia das Konzert kommt und wir viele Gäste in unserer Stadt haben werden, Sängerinnen und Sänger. Die Gabe der Gastfreundschaft wird hier betont. Nach der Motivation, mein zweiter Hauptpunkt, die Gabe der Gastfreundschaft. Und das müssen wir heute auch sehen und hören. Die Bibel ist ja ein Buch des Orients. Und das Leben dort spielt ja im Orient. Und Gastfreundschaft im Orient ist was sehr, sehr Wichtiges. Kommt man im Orient an einen Marktplatz zur damaligen Zeit oder an einen Brunnen, dann wird man angesprochen. Ach, du suchst eine Übernachtung, du suchst ein Quartier. Man wird nach Hause eingeladen, bekommt die Füße gewaschen, den Kopf gesalbt, nicht umgekehrt. Man kommt die besten Stücke vorgesetzt beim Essen. Gastfreundschaft im Orient. Was ganz, ganz Besonderes. Wir finden das im Alten Testament, 1. Mose 18. Abraham bekommt Besuch von 3 Männern. Ja, Engel, die Boten Gottes, die ihm erscheinen. Und Gastfreundschaft ist was ganz, ganz Wichtiges. Jesus lernt die Gastfreundschaft kennen von Maria und Martha. Er lädt sich bei Zachäus ein. Gastfreundschaft, das ist die Predigt vor der Predigt. Die Predigt vor der Predigt. Letzte Woche habe ich am Sonntag in Mühltal gepredigt, in unserer Muttergemeinde. Und da sagte mir einer, du, ich habe hier den Begrüßungsdienst in der Gemeinde. Das ist der beste Dienst. Das ist so toll. Ich kann die Leute begrüßen am Anfang, ich kann ein kurzes Schwätzchen halten mit ihnen, fragen, wie es ihnen geht und Gäste begrüßen. Das ist mir so wichtig. Und ich habe seine strahlenden Augen gesehen und gedacht, wow, toll, der ist wirklich überzeugt von seinem Dienst. Der ist begabt, begeistert. Gottes Geist hat etwas in ihn hineingelegt. Gastfreundschaft. Ja, wie wir auftreten, zeigt, woran unser Herz hängt. Meine Eltern hatten mit Glaube und Christsein nicht viel am Hut. Aber wenn sie mal Christen kennengelernt haben oder eine Gemeinde kennengelernt haben, die nicht so gastfreundlich waren, hat sie das sehr abgestoßen. Oder wenn es nur ums Geld ging. Wenn nur über das Spenden gesprochen wurde, hat sie sehr abgestoßen. Ich selbst habe Gastfreundschaft als sehr, sehr Positives erlebt in meinem Leben als Christ. Das war die erste Predigt vor der Predigt, die ich überhaupt gehört habe. Eine Person, die sich darum gekümmert hat, dass ich einen Sitzplatz bei einer Jugendevangelisation bekomme. Die hat mich gesehen, gesagt, dieser junge Mann, der da kommt, der darf nicht einfach jetzt umdrehen und wieder gehen, weil er keinen Platz mehr kriegt. Gastfreundschaft. Und so sind wir alle Wegweiser auf Christus oder Wegweiser. Mein Verhalten spricht lauter als meine Worte. Wie machen wir das als Gemeinde? Und wir haben das schon im letzten Jahr auch mal bewegt. Wenn jemand zu uns kommt, wir mit ihm oder ihr in Kontakt kommen, ob wir ihn oder sie ansprechen, uns vorstellen. Gastfreundschaft ist so wichtig. Ist das Pfingsten? Gastfreundschaft? Hat das was mit dem Heiligen Geist zu tun? Das ist doch so unspektakulär. Das ist doch so banal, oder? So einfach. Aber Petrus beginnt damit, mit dieser Gabe der Gastfreundschaft. Es ist so ein enormes Gut, so ein hohes Gut, eine Gabe, die sofort auffällt und so grundlegend ist, so unspektakulär. Und so ist der Heilige Geist eben auch manchmal. Unspektakulär, leise, unscheinbar. Er redet und macht deutlich. Gehen wir nicht den lauten und spektakulären Predigern und Autoren auf den Leim, die nur ihre Highlights erzählen und davon schreiben. Auch im Einfachen ist der Geist Gottes zu finden. Und er verändert kontinuierlich. Der Geist Gottes hat den Paulus verändert. Und wir lesen in der Bibel, das geht so Schlag auf Schlag, zack, zack, zack. Und wir merken gar nicht, dass da lange Zeiträume sind bei einem Paulus, der sich auf dem Ritt nach Damaskus entscheidet. Gott begegnet ihm, Christus erscheint ihm. Und wir denken, am nächsten Tag geht er sofort in die Synagoge und predigt und dann am übernächsten Tag packt er seinen Koffer für die Missionsreise. Nein, er verbringt mehrere Jahre nach seiner Bekehrung als Zeit der Vorbereitung. Wir lesen von Zeiträumen von 3 Jahren. Und 14 Jahren war mir nicht bewusst. Eine ganz, ganz intensive Vorbereitung. Nicht, dass er jetzt irgendwie Zeit brauchte, um Sprachen zu lernen oder seinen Koffer zu packen, dass er so ein Messi war. Nein, eine innere Vorbereitung des Geistes Gottes für ihn auf all das, was ihn erwartet. Als stille Vorbereitung durch den Heiligen Geist. Mein dritter und letzter Gedanke, das Ziel vor Augen. Vers 10. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig. Schön. Gabenorientierte Mitarbeit. Petrus, yeah. Du machst genau richtig. Das ist uns als Gemeinde auch wichtig. Mitarbeit. Wir sind eine Mitmachgemeinde. Jeder kann irgendwo mithelfen, mitarbeiten. Begrüßung, Kollekte einsammeln, predigen, Technik, Kaffee kochen. Und Gott ist der Gabengeber. Beim Singen, beim Helfen, beim Sprechen, bei der Technik. Und jeder kann etwas anderes. Vielleicht erinnert ihr euch an die Leitgedanken unserer Gemeinde, die wir haben. Und gerade zum Thema Gaben. Da heißt es, Gottes Geist beschenkt uns mit Gaben. Jeder hat mindestens eine Gabe. Mit unseren Gaben dienen wir anderen und der Gemeinde. Der Leib Christi wächst durch das Zusammenwirken der verschiedenen Gaben, die alle gleich wertvoll sind. Gaben sollen entdeckt und erprobt werden. Dies geschieht durch Gebet und Freiraum zum Experimentieren. Der Rahmen dafür sind die neutestamentlichen Kriterien wie Liebe, Nutzen für die Gemeinde, Gutes tun und Auferbauung. Wir wollen uns mit den Gaben wahrnehmen und ermutigen, sie einzusetzen. Gaben wachsen durch Begleitung und Förderung. Dort, wo Menschen ihre Gaben einsetzen, für die ihr Herz schlägt, empfangen sie selbst Freude und Segen. Dies wird auch für andere spürbar. Deshalb wollen wir unser Gemeindeleben gabenorientiert gestalten. Das wurde erarbeitet, bevor ich als Pastor gekommen bin. Und ich war so stolz darauf. Ich dachte, boah, klasse, was habt ihr da für einen tollen Text erarbeitet? Und immer wieder merke ich auch so im Gemeindealltag, wie wichtig das ist und wie wir das als Gemeinde leben und umsetzen. Diese Gaben oder Begabung, die Charismen, da sagt das griechische Wort, die Charismen. Mal hier der Bibeltext. Und wir, was sind wir? Wir sind Haushalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Haushalter sind wir. Haben wir jetzt alle so eine Kittelschürze an im Alltag? Nee, ja? Da steckt das Wort Ökonomen drin. Wir sind Ökonomen der bunten Vielfalt Gottes. Ein Haushalter ist jemand, der im Auftrag des Hausherrn unterwegs ist. Im Auftrag des Hausherrn unterwegs, hat nichts mit den Blues Brothers zu tun. Haushalter heißt an der Stelle im Griechischen jemand, der im Haus die Portionen zuteilt. Der die Portionen zuteilt, ist das nicht schön? Das heißt, ihr gebt portionsweise die Gnade Gottes weiter. Als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, als Begabte, als Christen im Alltag. Portionsweise. Also wir überschütten nicht andere, sonst würden sie ertrinken. Wir sind aber auch nicht zu geizig, sonst würden andere verhungern. Haushalter der Gnade Gottes. Ohne Murren. Oder hier heißt es, dann arbeiten wir in der Kraft, die Gott ihm gibt. Ohne Murren, manche Bibelübersetzungen, was ist damit gemeint? Gemeint ist damit ein Grummeln, ein Zerstören der Atmosphäre, ein unterschwelliges Grummeln, ein Verbreiten von schlechter Stimmung oder Gift. Sozusagen in der Gemeinde zu sein, zu arbeiten, zu dienen mit dem Motto, passiert ja eh nichts. Warum machen wir das überhaupt? Die liegen alle falsch im Glauben, nur ich weiß es besser. Warum mache ich überhaupt die Mühe? Sieht doch eh keiner, dankt mir keiner. Ohne Murren heißt, nicht die anderen verurteilen, keinem den Glauben abzusprechen, sondern aus Liebe zu dienen. Ob in der Musik oder an der Technik hinten. Was wären wir ohne euch Musikerinnen und Musiker und ohne euch hinten an der Technik? Ihr dient Gott ohne Murren. Ihr klagt nicht über die Mehrarbeit. Vielen Dank. Aber das gelingt nur, wenn ich mich ganz eng an Jesus binde. Wenn ich weiß, für wen ich das mache, mit welcher Motivation, mit welchem Ziel. Und wenn ich die Vielfalt der Gemeinde sehe und schätze. Jetzt werden im Bibeltext noch ein paar Dinge konkreter erwähnt. Die Gabe des Sprechens und des Dienens. Was ist damit gemeint? Es geht darum, Gottes Wort auszulegen und weiterzugeben. Und das machen wir im Gemeindealltag. Impulse bei Sitzungen, in Andachten bei Treffen, Predigten im Gottesdienst, Auslegung und Vorbereitung in Hauskreisen, im Seniorenkreis. Das macht uns als Gemeinde aus. Gottes Wort, das wir weitergeben. Das sind keine Kalendersprüche oder Glückskekszitate. Nein, Gottes Wort spricht in Lebenssituationen hinein, tröstet, ermutigt, verändert. Egal ob in der Kinder-, Teenie-, Jugendarbeit oder mit Erwachsenen. Was für eine wunderschöne Gabe und Aufgabe. Und dann wird noch das Dienen erwähnt, das Helfen, das Anpacken. Ohne Helfersyndrom. Also ohne auszubrennen dabei, sondern in der Kraft durch den Heiligen Geist und ihm zur Ehre. Und was für ein Geschenk, wenn wir das als Gemeinde erleben. Wenn Begabte mithelfen und anpacken, beim Putzen, beim Aufräumen, beim Stühlestellen, bei Kirche Kunterbunt. Jede und jeder von euch ist so Haushalterin oder Haushalter mit kleinen Portionchen der Gnade Gottes zum Weitergeben. Wunderbar. Das dürfen wir an Pfingsten feiern. Halleluja. Und dann Vers 11 zum Schluss. Gott soll immer im Vordergrund stehen. So preisen wir Gott durch Jesus Christus mit allem, was wir sind und haben. Ihm allein gehören alle Ehre und alle Macht für immer und ewig. Das ist gewiss, oder? Amen zum Schluss. Also nicht die Gaben sind das Wichtigste, sondern der Geber der Gaben. Der soll geehrt werden. Nicht ich selbst will mich präsentieren, sondern ich will Gott präsentieren. Repräsentieren. Mit Großzügigkeit, mit Gastfreundschaft. Alle Gaben sollen Gott ehren. Und Gott schenkt uns, der Heilige Geist gibt uns diese Charismen, diese Gaben Gottes zu seiner Ehre, zur Ehre Gottes. Und so dienen wir den Menschen. Und so bin ich froh, dass wir heute an Pfingsten das feiern, uns freuen über das Ehrenamt, gestern Tag des Ehrenamts, über die Grundrechte, die wir haben, dass wir das frei ausüben dürfen mit Meinungsfreiheit, mit Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit in unserem Land und wollen Gott damit alle Ehre zukommen lassen. Amen. Wir singen das nächste Lied. Das Musikteam kann gleich nach vorne kommen und begleitet uns in den Lobpreis.